Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
Na, also das klingt ja ein bisschen deprimierend.
Naja, Sonne ist halt nicht immer zu sehen. Und in der Nacht haben wir gar nichts von ihr.
Dafür können wir dann ja im Dunkeln besser schlafen.
Das schon. Aber vorher, also in den Abendstunden, brauchen wir ja meist noch Strom. Und dann nützt uns dann auch eine PV-Anlage nicht viel. Denn ohne Sonneneinstrahlung auch kein Solarstrom.
Aber dafür gibt's doch den Stromspeicher, oder nicht?
Ja, stimmt auch wieder. Also wenn du jetzt schon mal hier bist, dann kannst du mir auch gleich mal helfen, den etwas genauer zu erklären.
Gar kein Problem, sehr gerne.
Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Heute an meiner Seite Merlin, der genau wie Torben und ich Experte in Sachen nachhaltige Energiegewinnung und wie man diese effizient nutzt ist. Und deshalb möchte er uns künftig ein wenig bei unserer kleinen Wissensvermittlung hier unterstützen.
Erstmal moin zusammen, ich freue mich auf jeden Fall ab jetzt auch dabei zu sein.
Ja, und sein erstes Thema ist, wie bereits angedeutet, der Solarstromspeicher. In unserer ersten Folge zu Solaranlagen, Folge 1.5 für alle, die nochmal reinhören wollen, hatten wir uns ja damals damit beschäftigt, ob sich die Anschaffung einer Solaranlage lohnt. Und zumindest bei PV-Anlagen sind wir zu dem Schluss gekommen, ja, die sind eigentlich immer eine gute Idee. Schließlich gewinnt man damit auf nachhaltige Weise selbst Strom. Und die Kosten für die Anschaffung habt ihr dadurch, dass ihr weniger Strom aus dem Netz beziehen müsst, meist auch schon nach etwa 10 Jahren wieder drin. Aus diesen Gründen erfreuen sich PV-Anlagen auch immer wachsenderer Beliebtheit und mit ihnen inzwischen auch Stromspeicher. So wurden 2023 79% der neu installierten PV-Anlagen mit einem Stromspeicher zusammen installiert.
Ja, es ergibt natürlich auch nur Sinn, denn der Solarstrom wird ja auch nicht immer dann gewonnen, wenn er auch gebraucht wird. Im Speicher lässt sich dann auch nach Sonnenuntergang oder während wolkiger Phasen davon profitieren. Und du hast ja selbst auch schon mehrmals betont, dass sich bei Solarstrom vor allem die Eigennutzung lohnt, oder?
Ja, das habe ich. Gut aufgepasst. Weißt du auch noch die Gründe?
Lass mich kurz überlegen. Das war zum einen, dass der Netzstrom immer teurer wird und das andere war, glaube ich, die Einspeisevergütung. Die wird doch immer im Vergleich geringer, oder?
Genau. Gerade erst ist die Einspeisevergütung wieder um 1 Prozentpunkt gefallen. Wenn ihr euch also jetzt eine PV-Anlage bis 10 Kilowatt Peak zulegt, bekommt ihr nur noch 8,11 Cent je Kilowattstunde. Für Strom, den ihr vom Anbieter bezieht, zahlt ihr derweil ungefähr 35 Cent. Eigenverbrauch spart also mehr, als Einspeisung einbringt.
Das ist doch mal ein guter Merksatz.
Ja, oder?
Demzufolge ist also ein Stromspeicher sehr nützlich, denn er erhöht ja im Endeffekt den Eigenverbrauch.
Das tut er. Wie hoch eure Eigenverbrauchsquote ausfällt, also wie viel eures Solarstroms ihr selbst nutzen könnt, hängt zwar immer von mehreren Faktoren ab, aber so im Durchschnitt kann man sagen, dass ihr mit einer PV-Anlage allein etwa eine Eigenverbrauchsquote von 25-35% erreicht. Mit einem Speicher dazu erhöht sie sich auf etwa 50-80%. Es gibt auch Fälle, da werden mit dieser Kombi über 90% erreicht. Dann braucht es aber noch zusätzlich ein Energiemanagementsystem, das entscheidet, wann wer was von dem Strom abbekommt.
Also dazu muss ich sagen, es hört sich ja echt auf jeden Fall gut an. Zum einen halt diese Unabhängigkeit von teuren Stromanbietern und dann noch der größere Beitrag zur Energiewende durch die Nutzung von nachhaltigem Strom. Und ich würde einfach mal sagen, wenn PV-Anlage, dann noch mit Speicher.
Ja, es gibt da allerdings ein paar Punkte zu bedenken.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, wahrscheinlich die Kosten, oder?
Ja, korrekt. Es ist zwar schon so, dass die Preise für Stromspeicher in den letzten Jahren ziemlich gesunken sind, denn aufgrund der gestiegenen Nachfrage gibt es inzwischen auch viel mehr Hersteller. So musstest du 2010 für einen 10 Kilowattstunden Speicher noch rund 60.000 Euro zahlen und inzwischen sind es nur noch um die 10.000 Euro. Aber die musst du ja auch erstmal haben. Und auch wenn du mit dem Speicher zusätzlich Stromkosten sparst, dürfte es mehr als 10 Jahre dauern, bis sich die Anschaffungskosten wieder amortisiert haben. Dabei gilt es dann auch zu bedenken, dass so ein Heimspeicher meist nur eine Lebensdauer von 12 bis 15 Jahren hat.
Bedeutet zusammengefasst, man macht also kein wirkliches Plus.
Ja, oft nicht. Viele sehen einen Speicher daher auch weniger als Renditeobjekt und eher als ein Hilfsmittel für mehr Unabhängigkeit und für einen größeren Beitrag zur nachhaltigen Energiegewinnung. Das ist ja auch einiges wert.
Das stimmt auf jeden Fall so, aber du hast recht, 10.000 Euro sind ja schon nicht gerade wenig Geld.
Nun, teilweise gibt es ja auch Förderung. So bekommst du bei der Förderbank KfW über das Programm 270 einen vergleichsweise zinsgünstigen Kredit. Noch lukrativer sind die Zuschüsse, die viele Städte und Gemeinden für Photovoltaikanlagen und deren Bestandteile, also somit auch Speicher, vergeben.
Zusammengefasst, dann ließe sich also auch, wenn man am richtigen Ort wohnt, noch ein bisschen mehr was einsparen?
Genau. Am besten einfach mal bei deiner Gemeinde nachfragen.
Cool, dann sind es also nicht immer 10.000 Euro.
Das war jetzt auch erstmal nur ein Beispiel, also der Durchschnittswert für so einen 10 Kilowattstunden Speicher. Wie viel jeder letztlich zahlen muss, hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits natürlich dem Modell, andererseits aber auch der Speicherkapazität.
Heißt also, wie viel Kilowattstunden er in sich aufnehmen kann.
Genau. Und da ist es so, dass Speicher mit einer niedrigeren Kapazität mehr kosten pro Kilowattstunden als welche, die viel Strom speichern können. Also bei einem 10 Kilowattstunden Speicher liegst du, wie gesagt, bei so um die 1000 Euro je Kilowattstunde. Bei einem 5 Kilowattstunden Speicher können es auch schon mal 1400 Euro sein. Das wären dann also um die 7000 Euro. Und noch kleinere sind dann im Vergleich eben noch teurer.
Also habe ich das richtig verstanden? Dann wäre es also besser, einen großen Speicher zum Beispiel jetzt mit 10 Kilowattstunden zu nehmen, weil der ja mehr speichern kann und grundsätzlich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
Ja, ganz so pauschal kann man es leider nicht sagen, denn wenn der Speicher für dich und deine Anlage zu groß ist, dann hast du einen hohen Preis bezahlt, ohne den vollen Nutzen zu haben. Denn so bekommst du ihn ja im Sommer nicht leer und im Winter nicht voll. Du solltest den Speicher also möglichst genau dimensionieren.
Da fragen sich die Zuhörer wahrscheinlich, wie mache ich das überhaupt?
Nun, es gibt da verschiedene Faustformeln. Eine besagt, dass er ungefähr 0,9 bis 1,6 Mal so groß wie die PV-Anlage sein sollte. Wenn die also beispielsweise eine Leistung von 10 Kilowatt Peak hat, dann wäre das eine Speicherkapazität von 9 bis 16 Kilowattstunden. Ich habe auch schon gehört, dass man sich bei der Dimensionierung am nächtlichen Stromverbrauch während der Monate März und Oktober orientieren sollte. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal 6 Kilowattstunden. Und zusätzlich nimmt man dann noch die Anlagenleistung und halbiert sie. Bei 10 Kilowatt Peak käme man also auf 5 Kilowattstunden. Und aus den beiden Werten ermittelt man dann den Mittelwert. In diesem Fall 5,5 Kilowattstunden. Ich würde aber empfehlen, die Berechnung zusammen mit einem Solateur durchzuführen. Dann bist du auf der sicheren Seite und bekommst genau den Speicher, der zu dir passt.
Würde ich jetzt erstmal sagen, klingt auf jeden Fall plausibel. Und kleine Randinfo, ne? Für einen ersten Überblick kann man natürlich auch unseren Solarspeicherrechner benutzen.
Oh ja, den verlinke ich dann mal in den Shownotes. Der zeigt anhand weniger Daten, mit welchen Kosten ihr bei der Anschaffung einer PV-Anlage mit und ohne Speicher rechnen müsst. Und wenn ihr mal ein bisschen herumexperimentieren wollt, auf welchen Autarkiegrad und welche Eigenverbrauchsquote ihr mit verschiedenen Speicherkapazitäten in etwa kommen würdet, empfehle ich auch noch den Unabhängigkeitsrechner der HTW.
Der ist mit Sicherheit hilfreich. Gibt es dabei sonst noch irgendwas zu beachten?
Also du solltest für einen Speicher auch den passenden Aufstellort haben. Dabei sollte es sich um einen geschlossenen, trockenen Raum handeln, in dem die Temperatur weder unter 0 noch über 40 Grad beträgt. Denn Speicher arbeiten nur in einem bestimmten Temperaturbereich effizient, wobei der von Modell zu Modell unterschiedlich sein kann. Außerdem darf der Speicher nicht so weit von der Zählerverteilung entfernt sein, maximal 5 Meter, und du brauchst 2 Steckdosen.
Okay, also rein theoretisch, wenn ich jetzt den richtigen Ort gefunden habe, kann ich den Speicher dann auch selbst installieren, oder?
Also aufstellen darfst du ihn selber, nur anschließen nicht.
Okay.
Denn Arbeiten im Zählerschrank, also sprich der Anschluss des Speichers ans hausinterne und ans öffentliche Stromnetz, müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Denn es soll ja später nicht zu einem Brand kommen. Du brauchst also in jedem Fall Unterstützung von einem Elektriker oder Solateur.
In dem Fall sicher, würde ich sagen.
Genau, Vorsicht ist besser als Nachsicht.
Obwohl ich jetzt mal grundsätzlich davon ausgehe, dass sich für die Installation von einer PV-Anlage ja sowieso Leute vorab befinden und die den Speicher dann ja auch meistens mit einbauen.
Bei einer Neuinstallation schon, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, eine bereits bestehende Anlage mit einem Speicher nachzurüsten.
Eine große Frage, die natürlich im Raum steht, lohnt sich das überhaupt?
Hängt mal wieder davon ab. Wenn die Anlage schon älter ist und Teile getauscht werden müssen, dann könnte der nachträgliche Einbau eines Speichers Zusatzkosten mit sich bringen. Auch da sollte also vorher alles genau durchgerechnet werden. Und bei älteren Anlagen ist ja auch die Einspeisevergütung noch viel höher gewesen.
Kann ja aber auch sein, dass man den Speicher haben möchte, um zur Not beim Stromausfall beispielsweise noch versorgt zu werden, oder?
Ja, guter Gedanke. Dazu ist aber zu sagen, dass nicht alle Speicher das können. Die meisten schalten sich bei Netzausfall einfach ab. Das hat Torben ja schon in unserer Folge zu Balkonkraftwerken erklärt. Du bräuchtest also einen Speicher, der eine spezielle Notstromfunktion besitzt und sich in diesem Fall vom Netz trennen kann und dann als Inselanlage agiert. Der kostet dann allerdings auch mehr als ein herkömmlicher Speicher. Und er muss größer dimensioniert werden, denn er wird für den Fall der Fälle immer 30% seiner Kapazität als Reserve zurückhalten.
Das ist ja interessant, also Notstromfunktion nur gegen Aufpreis.
Ja, ist aber natürlich auch immer eine Frage, ob du die wirklich brauchst. Also klar, es gibt einem ein Gefühl von Sicherheit, seine eigenen Stromreserven zu haben und dann eben nicht komplett im Dunkeln oder Kalten zu stehen. Aber um alle Geräte weiter betreiben zu können, brauchst du dann auch eine entsprechend große Speicherkapazität. Und es ist ja auch so, dass die meisten Stromausfälle jetzt recht schnell wieder behoben sind. Ich habe gelesen, dass die Ausfallrate pro Jahr etwa eine Viertelstunde beträgt. Sicher, Ausnahmen gibt es immer, aber ob die die Mehrkosten rechtfertigen, ist wieder so eine Abwägungssache.
Rein theoretisch könnte man doch vielleicht auch alternativ ein Elektroauto als Speicher verwenden.
Wenn es eines ist, das bidirektional laden kann, warum nicht? E-Autos haben einiges an Speicherkapazität und ihre Speicher sind robuster, da sie ja während des Fahrens stärker beansprucht werden. Allerdings brauchst du dann auch eine intelligente Wallbox, die nicht nur Strom abgeben, sondern auch ins Hausnetz zurückleiten kann. Warum intelligente Wallboxen allgemein eine gute Idee sind, haben wir ja auch schon mal in einer Folge erläutert. Aber ja, es muss nicht immer ein stationärer Speicher sein. In E-Autos steckt eine Menge Potenzial zur Aufnahme von PV-Strom. Hängt dann aber auch davon ab, ob du dein Auto während der sonnenreichen Stunden auch laden kannst. Dein Speicher zu Hause ist immer empfangsbereit. Wenn du mit deinem Auto aber tagsüber unterwegs bist, nützt dir sein Speicher natürlich nichts.
Klar, muss natürlich auch zu der Art, wie man jetzt im Endeffekt auch lebt, passen. Also wer hauptsächlich im Homeoffice beispielsweise arbeitet, kann sein Auto natürlich auch tagsüber zu Hause laden.
Na, der braucht dann aber vielleicht auch nicht unbedingt einen Speicher, weil er oder sie ja einige stromzehrende Tätigkeiten, wie Wäsche waschen zum Beispiel, schon während der Mittagsstunden, also wenn die Sonne scheint, erledigen kann.
Stimmt natürlich auch wieder.
Ja, Nutzerverhalten spielt da auch eine große Rolle. Wann brauchen wir wie viel Strom? Oft ist es halt der Fall, dass wir abends nach der Arbeit den größten Verbrauch haben. Und da ist es dann natürlich nett, wenn ein geladener Speicher auf seinen Einsatz wartet. Und der sollte eben genau auf unseren Stromverbrauch zu dieser Zeit zugeschnitten sein. Das hat übrigens auch der aktuelle Speichertest der HTW Berlin gezeigt.
Lass mich kurz überlegen, das war doch der Test, wo dann die neuen Modelle im Labor getestet werden, oder?
Das auch. Es gab diesmal aber auch Auswertungen von 110 Haushalten, in denen Speicher bereits in Betrieb sind. Ein Jahr lang wurden da Daten erfasst und bei deren Vergleich wurde festgestellt, dass Speicher mit gleicher Dimensionierung teils recht unterschiedliche Autarkiegrade hervorbrachten. Zum einen lag das an der Effizienz der jeweiligen Modelle, zum anderen aber auch an den verschiedenen Lastprofilen. Denn selbst bei annähernd gleichem Stromverbrauch macht es ja zum Beispiel einen Unterschied, ob du im Sommer ein Klimagerät betreibst oder im Winter eine Wärmepumpe.
Okay, ja, gibt Sinn. Also was hat der Speichertest dann noch so für Erkenntnisse eigentlich gebracht?
Oh, so einige. Also neben dieser Haushaltsanalyse wurden eben auch, wie du schon meintest, 20 neue Speicher auf Herz und Nieren geprüft. Und da sind allerhand Daten zusammengekommen. Die jetzt alle durchzugehen, würde ja ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich packe euch deshalb mal den Testbericht in die Shownotes, dass ihr euch selbst mal einen Überblick verschaffen könnt. Aber ich kann ja mal die aus meiner Sicht interessantesten Erkenntnisse nennen.
Überaus gerne.
Okay, also es wurden erst einmal überhaupt 90 Hersteller angefragt. von denen dann aber nur 18 auch an diesem Test teilgenommen haben. Zwei weitere wurden dann von der HTW auf eigene Kosten noch überprüft und die Ergebnisse anonymisiert dem Ganzen hinzugefügt. 16 der 20 überprüften Speicher haben sich als sehr effizient herausgestellt, haben also Effizienzklasse A oder B. So betrug bei dem Testsieger der Wirkungsgrad 97,8%, beim schlechtesten Kandidaten hingegen nur 87,9%. Dort sind die Verluste also viel größer und es kann weniger vom Solarstrom auch tatsächlich genutzt werden. Daher lohnt es sich also, Modelle vor dem Kauf genau zu vergleichen. Wobei allerdings auch festgestellt wurde, dass sich in den Datenblättern nicht immer alle Angaben finden oder diese teils falsch sind oder verschiedene Bezeichnungen haben. Somit ist ein Vergleich gar nicht immer so einfach. Es gibt auch etliche Kennzahlen, die einen Einfluss auf die Effizienz haben, wie Standby-Verbrauch, Entladetiefe oder Einschwingverhalten, also wie schnell der Speicher auf eine Lastanfrage reagieren kann. Denn ist er zu langsam, wird der Strombedarf dann erstmal mit Netzstrom gedeckt. Ist, wie gesagt, ein komplexes Thema. Ich werde euch beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann geht es nämlich um den Wechselrichter und welche wichtige Rolle der bei der ganzen Sache einnimmt. Für heute aber, denke ich, haben wir erstmal alles erwähnt, was so für einen ersten Überblick nötig war, oder?
Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon deutlich schlauer.
Das freut mich. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso. Wenn nicht, ihr wisst ja, könnt ihr gern Nachfragen stellen. Meldet euch dazu einfach über energetischeffizient@dra.net und schickt uns auch gern mal Feedback. Merlin möchte bestimmt wissen, wie ihr seinen ersten Auftritt fandet.
Da bin ich natürlich sehr gespannt und wenn ihr uns abonnieren möchtet, werte ich das natürlich auch als Signal, dass ihr das heute gut fandet.
Genau, stiller Applaus. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Thema kennt ihr ja jetzt schon. Macht's gut.
Ciao, ciao.